Dr. Michael Richter von der RBM informiert über sozialrechtliche Fragen im Rahmen der Beraterqualifizierung des DBSV.
Sowohl Verfahrensrecht als auch Leistungsrecht. Also, wenn ich sozusagen merke, ich habe einen Bedarf als Betroffener, egal jetzt gegenüber welchem Träger oder wo ich meine, welcher Träger zuständig ist, wie mache ich den geltend? Ich stelle einen Antrag. Wie mache ich das? Schriftlich. Sie können auch mündlich. Aber welche Nachteile hat das? Also man kann auch einen Antrag tatsächlich mündlich zu Protokoll geben. Man sollte dann aber natürlich genau überprüfen, was da auch geschrieben wird. Sprich, das am Schluss nochmal vorlesen lassen. Nur wichtig ist, dass ich als Antragsteller ja mein Recht geltend mache. Und das heißt, dieses Recht auch in den Händen behalte, das heißt, ich den Antrag stelle. Und das mache ich, indem ich das unterschreibe. Das kann durchaus jemand anders geschrieben haben. Aber wie mache ich das denn, wenn Formulare, wenn es die gibt? Muss ich dann ein Formular verwenden? Nein, ich kann einen formlosen Antrag immer stellen. Ja? Und das sollte ich auch tun, weil es nämlich Formulare gibt, die darauf ausgelegt sind, eher Verwirrung zu stiften oder nicht für Klarheit zu sorgen. Und was muss in einen Antrag rein? Also was muss ich in einem Antrag schreiben? Gehören da Paragraphen rein? Nein. Es gilt, was ich vorhin gesagt habe, ich muss klar machen, dass ich einen Bedarf habe. Natürlich muss ich sagen, was ich haben möchte oder was ich beantrage. Nicht möchte, sondern was ich beantrage. Ja? Und dann muss ich erklären, warum ich das brauche. Also ich muss in so einem Antrag schon mal schreiben, ne? Mein Name ist so und so, ich bin so und so viele Jahre, ich bin blind und für die Informationsaufnahme im privaten Bereich benötige ich für meinen Rechner zu Hause, um ne, Post zu lesen, sonst was, eine Screenreader-Software. Ich bin geschult in JAWS, ja? Also sowas, solche Fakten. Das schreibe ich da rein. Das muss nicht mehr als eine Seite sein, aber ich sollte schon schreiben und aus dem Schreiben sollte auch deutlich werden, wie mir das Beantragte weiterhilft und dass das eben auch notwendig ist. Ja? Weil ich kann auch nicht von jedem Sachbearbeiter erwarten, dass der weiß, was ich beantrage. Ein klassisches Beispiel ist, Leute bei der Krankenkasse, die bearbeiten ja nicht nur Blindenhilfsmittel, sondern die machen auch andere Hilfsmittel. Und Blindheit, Sehbehinderung ist eine relativ kleine Behindertengruppe. Ja, und wenn ich da einen neuen Sachbearbeiter habe, der weiß sicherlich, was ein Blindenführhund ist. Ja? Das kriegt er noch auf die Reihe, das ist auch selbsterklärend. Aber wenn der als nächsten Antrag einen Antrag auf einen Einkaufsfuchs kriegt, weiß ich nicht, was der denkt. Ja? Ne? Ob das kleine rote Tiere sind, die einen durch den Laden schleifen, ne? Das... Also kann ich schon sagen, das ist ein Barcode-Lesegerät, was es mir ermöglicht, Dinge zu identifizieren, dass ich selbstständig einkaufen gehen kann, etc. Ja? Oder den Haushalt selbstständig ordnen. No? Das sollte ich einfach reinschreiben. Und es gehören keine Paragraphen rein. Wie hört sich das an, wenn ich schreibe, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich gemäß § 33 SGB 5 einen Daisy-Player. Ist da irgendwas drüber gesagt, ob ich ihn brauche, ob ich ihn nicht brauche, ob ich einen Bedarf habe? Nö, gar nichts. Und ein Sachbearbeiter wird eher die Auffassung sozusagen vertreten, ach, der weiß ja ganz genau, was er will, wollen wir doch mal gucken, ob das so stimmt. Ist also auch gar nicht sympathisch. Wieso gebe ich einem Sachbearbeiter nicht die Chance und schreibe ihm, hallo, ich habe das und das Problem, die und die Einschränkung und das brauche ich, um es auszugleichen. Ja? Und dann kann der sich überlegen, geht das nach § 33 oder geht es nicht nach § 33? An wen schicke ich den Antrag? Das ist eigentlich überhaupt keine Frage. Wo Sie meinen, dass er zuständig ist? Warum? Es gibt, und jetzt sind wir in diesem besonderen Verfahrensrecht für Sozialrecht, da gibt es nämlich eine Frist im § 14 SGB 9, die sagt, dass der sozusagen Kostenträger, der einen Antrag erhält, innerhalb von 2 Wochen prüfen muss, ob er für die Bearbeitung des Antrags zuständig ist. Ist er nicht zuständig, muss er innerhalb von 2 Wochen diesen Antrag weiterleiten. Er muss mich darüber informieren, das ist inzwischen auch so. Da gibt es, es war früher nicht so, aber da gibt es inzwischen eine Informationspflicht. Die müssen also informieren, ja, wir haben hier einen Antrag geprüft und haben festgestellt, wir sind nicht dafür zuständig, sondern der andere Kostenträger. Und ich kann gegen diese Weiterleitung auch nichts machen. Ich habe es nicht in der Hand. Ich kann dagegen nicht Widerspruch einlegen oder so. Warum ist das so? Jeder Kostenträger, der eben aufgrund dieser formellen Situation, also wer es nach 2 Wochen in der Hand hält, der muss diesen Antrag bearbeiten, diesen Antrag nach allen in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen prüfen muss. Ich mache mal ein Beispiel. Ganz klar, in die Zuständigkeit der Krankenkasse gehört ja zum Beispiel eben sowas wie ein Daisy Player. Ja? Oder eine Orcam. Wie auch immer. Ich stelle den Antrag bei meiner Krankenkasse. Und aus welchen Gründen auch immer sagen die, ja, wir haben heute keine Lust zum Arbeiten, den leiten wir mal weiter an Sozialhilfeträger. Dann prüft der Sozialhilfeträger und sagt, nö, ist Krankenkassenrecht. Was meinen Sie, was der machen muss? Der darf es auch nicht zurückschicken. Wenn er der Überzeugung ist, dass es nach Krankenkassenrecht zu gewähren ist, muss der, auch der Eingliederungshilfeträger einen Bescheid erlassen nach Krankenkassenrecht. Ich gewähre Ihnen den Daisy Player nach § 33 SGB 5. Und dann kann er sich das Geld von der Krankenkasse wiederholen oder sich eben mit der streiten. Aber es darf nicht zu meinen Lasten gehen. Das heißt, meine Ansprüche sind überhaupt nicht durch eine Weiterleitung betroffen. Und deswegen kann ich da auch nicht gegen vorgehen. Und ich habe es eben auch nicht in der Hand, wo mein Antrag landet. Das heißt, nicht zu viel Zeit darauf verwenden, den richtigen Kostenträger zu suchen. Ne? Was ja auch wirklich schwierig sein kann, gerade wenn es um berufliche Teilhabe geht. Da habe ich Kreisjobcenter, da habe ich Arbeitsagentur. Ne? Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft könnte es sein, es könnte aber auch die Eingliederungshilfe sein. Also mal 5 und dann habe ich noch ein Integrationsamt, also 6, mal locker. Ne? Welcher normale Mensch soll wissen, wer davon zuständig ist? Nein, das müssen die klären und leiten dann entsprechend, wenn sie meinen, sie sind nicht zuständig, den Antrag weiter. Oder lassen es, wenn sie einfach nur verpennen, diese 2 Wochen, weil sie 2 Wochen nicht in den Brief reingucken, dann sind sie halt zuständig. Also mit anderen Worten, Sie brauchen gar nicht sich zu viel Sorgen machen, wer der richtige Kostenträger ist. Es reicht, wenn Sie es grob in die richtige.
Jetzt beantrage ich also meinen Daisy Player bei der Krankenkasse. Die denken, nee, also Daisy Player, das machen wir immer gar nicht.
Leiden ja, das machen wir schon lange nicht mehr. Ne?
An die Eingliederungshilfe ja. Weiter und die Eingliederungshilfe reflexartig sendet mir ein Formular zur Erfassung meines Einkommens und Vermögens.
Also dann kann ich aber auch ganz klar sagen, nee. Ich möchte diesen Antrag nur nach Krankenkassenrecht entschieden haben, wo nämlich Einkommen und Vermögen überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Aber deswegen geht es nicht wieder zur Krankenkasse. Und dann ist natürlich die große Frage, wie lange haben Kostenträger Zeit, über Anträge zu entscheiden? Und da gibt es verschiedene Arten von Fristen. Es ist jetzt eine neue, relativ neu, seit 2,5 Jahren, Frist ins Gesetz gekommen, die besagt, dass wenn ich nach 2 Monaten keinen Bescheid in der Hand halte, ich eine sogenannte Genehmigungsfiktion eintritt und ich quasi in Vorleistung treten darf. Ich darf mir die Sache selbst beschaffen, ohne dass dann der Kostenträger, der es bearbeitet, sagt, boah, du hast aber keinen Anspruch. Das geht natürlich bei Hilfsmitteln vielleicht mal, wird aber bei Maßnahmen immer schwierig sein. Ja? Aber nach 2 Monaten. Es gibt 2 Möglichkeiten, nachdem auch nach 2 Monaten diese Frist sozusagen noch nicht greift. Das ist einmal, wenn es Probleme sozusagen mit einem, also die stellen fest, wir brauchen einen Sachverständigen, um das Ganze bewerten zu können. Dann müssen sie das aber auch mitteilen. Und dann kann die Frist bis zu 3 Wochen verlängert werden. Entweder Sie finden keinen Sachverständigen oder der Sachverständige sagt, ich brauche dafür länger. Ja? Dann um bis zu 3 Wochen. Oder ich habe einen nicht vollständigen Antrag weggeschickt und die sagen, wir brauchen noch das und das, machen mich also auf die Mitwirkungspflicht aufmerksam. Und wenn ich dann bummel, kann das natürlich nicht zulasten des Kostenträgers gehen. Dann verlängert sich die Frist um die Zeit, die ich da verbummelt habe. Ja? Und wenn sich 2 Monate gar nicht melden, dann tritt diese Genehmigungsfiktion ein. Das ist geregelt in § 18 Absatz 5 SGB 9. Allerdings greift diese Regelung bei 3 Sozialträgern nicht. Kinder- und Jugendhilfe ist nicht ganz so entscheidend. Opferentschädigung ist, glaube ich, auch nicht Standard. Aber diese Frist gilt nicht für die Eingliederungshilfe. Also da findet diese Vorschrift überhaupt keine Anwendung. Und sie bewirkt ja auch nur, dass ich mir das, was ich beantragt habe, selbst anschaffen darf. Ohne dass mir irgendwelche Rechte verloren gehen, ohne dass ich meinen Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ich dafür aufwende, verliere. Aber Vorsicht, fürs Integrationsamt gilt diese Regelung auch nicht, weil das kein normaler Sozialträger ist. Was ganz spannend ist, dass vielleicht noch, ich hatte ja vorhin über diese 2-Monats-Frist, über diese sogenannte Genehmigungsfiktion gesagt, das gibt es, wenn es nicht um Hilfsmittel geht, bei der Krankenkasse gibt es nochmal eine Sonderfrist. Die ist kürzer, nämlich nur 3 Wochen. Wenn es um Heilbehandlungen geht, wenn es um Reha-Maßnahmen geht, nicht um Hilfsmittel. Bei Hilfsmitteln gilt auch wieder diese 2-Monats-Frist. Ja? Aber bei Krankenkassen, wenn es um Behandlungen geht, dann geht eine 3-Wochen-Frist. Dann kann ich nach 3 Wochen schon in Vorleistung nehmen. Das ist § 13 3a SGB 5. Grund, warum ich vorher nicht tätig werden darf, ist das sogenannte Sachleistungsprinzip. Ich habe in der Regel im Sozialrecht keinen Anspruch auf Geld, sondern nur darauf, dass mir mein Bedarf gedeckt wird. Also, dass ich mein Problem gelöst bekomme. Wie ich das gelöst bekomme, das liegt im Ermessen des Kostenträgers. Also, ich kann natürlich eine himmelblaue Breilzeile beantragen. Wenn ich nachher eine rosa bekomme, ist das aber deren Sache. Ja, und dass das irgendwie funktionsrelevant ist, werde ich nicht sagen können. Ja? Oder ob sie das leihweise machen oder über so einen 5-Jahres-Vertrag oder ob sie mir die übereignen und es mein Eigentum wird, steht völlig im Ermessen des Kostenträgers. Ja? Und weil die eben sagen dürfen, so oder so machen wir es, da muss ich eben 2 Monate abwarten, weil dann nehme ich ihnen die Entscheidung ja ab und kaufe das, was ich konkret beantragt habe und laufe dann nicht Gefahr, quasi auf den Kosten sitzen zu bleiben, weil ich in Vorleistung getreten bin. Das kann ich also nach 2 Monaten machen. Was meinen Sie denn, wie lange ein Kostenträger grundsätzlich Zeit hat, über einen Antrag zu entscheiden? Also wenn ich jetzt nicht das Geld habe, in Vorleistung zu gehen, bis wann kann ich dem, oder wann, ab wann kann ich dem auf die Füße treten? 6 Monate. Erst dann darf ich sozusagen eine sogenannte Untätigkeitsklage anstrengen und sagen, jetzt kommt hier mal in die Pötte, weil die Frist ist jetzt auch verstrichen oder die verstreicht jetzt. Ich möchte jetzt, dass du tätig wirst, ich brauche den Bescheid. Und dann muss ich eine sogenannte Untätigkeitsklage vor Gericht erheben. Und da wird aber nicht festgestellt, ob ich einen Anspruch auf eine Sache habe, sondern da wird nur festgestellt, ob das Amt der Kostenträger untätig war, also schuldhaft keinen Bescheid erlassen hat. Und das kostet dann eventuell Geld beim Kostenträger, es geht in der Regel zum Chef und dann kommt Bewegung in die Sache. Jetzt bekomme ich einen Bescheid, ist er positiv, brauchen wir ja gar nicht mehr länger darüber reden. Ist er negativ oder teilweise negativ, also kriege ich nur einen Teil oder vielleicht nicht das, was ich haben möchte und ich meine, ich brauche, aber das andere. Was kann ich da machen? Also wenn eine Rechtsbehelfsbelehrung da auf einem Bescheid ist, dann habe ich 1 Monat Zeit, Widerspruch einzulegen. Aber der Widerspruch muss dann dort sein, innerhalb 1 Monats. Wie berechne ich Fristen? Das ist der gleiche Tag, wie ich es bekommen habe. Also wenn ich heute ist der 21. Ist das richtig? 22. Ja, zeitlich nicht orientiert, Pflegegrad 1, ne? Mindestens 2. Das ist nur, wenn man nicht feststellen kann, wann sozusagen die Post zugeht, dann werden 3 Tage angenommen. Aber es gilt das konkrete Datum, wann ich es habe. Also am 22. Weiß einer, was das für ein Tag ist? Doch, kann ich ausrechnen. 19. ist ein Mittwoch, glaube ich. Ne? Dann ist es kein Problem, aber würde das Fristende auf den, nehmen wir mal 10 Tage vor, auf den 12. fallen, es ist ein Sonntag, dann verlängert sich die Frist um einen Tag. Fällt das Fristende auf einen Sonn- oder Feiertag, verlängert sich die Frist um einen Tag. Ja? Und das mit den 4 Wochen stimmt nur im Februar ohne Schaltjahr. Ja? Also gleiche Tag, einen Monat weiter, es sei denn Sonn- oder Feiertag ist Fristende, dann einen Tag länger. Aber dann muss mein Widerspruch dort sein. Und das Interessante oder das Wichtige ist immer, wer ist denn dafür zuständig, nachzuweisen, ob so eine Frist eingehalten wurde? Grundsätzlich immer der, der sich auf eine Frist beruft. Welche rechtssicheren Möglichkeiten, das gilt auch für den Antrag, gibt es denn?
Man kann einen Einschreibebrief mit Rückschein senden. Man sendet den Widerspruch per Fax und bewahrt das Sendeprotokoll auf. Oder man gibt den Widerspruch im Amt ab und lässt sich das schriftlich bestätigen. Wenn das Amt ein elektronisches Postfach hat, kann man den Widerspruch auch dorthin senden. Das ist aber keine E-Mail. E-Mails haben keine rechtliche Wirkung. Wenn der Bescheid das Datum 9. Juni trägt und der Brief erst am 15. Juni in meinem Briefkasten ist, wann gilt er dann als zugestellt? Dann ist es doch der 15. Juni. Und wie weise ich das nach?
Draufschreiben. Das ist auch gar nicht die Frage, wie sollen Sie es nachweisen, sondern Sie haben es dann draufgeschrieben. Wer ist denn zum Nachweis des Zugangs quasi verpflichtet? Ach, muss ich keine Begründung haben, sondern nö, ich habe es eben erst am bekommen, dann muss mir das der Kostenträger das Gegenteil beweisen. Sollte ich natürlich nicht, die reichen normalerweise aus. So, ist keine Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Bescheid, wie lange habe ich denn dann Zeit? Also steht da nicht drunter, gegen diesen Bescheid können Sie binnen eines Monats Widerspruch beim Einlegen. Dann habe ich 1 Jahr Zeit. Ja. Es reicht ein formeller Widerspruch, wo ich einfach reinschreibe, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom Datum, zugegangen am, ein. Das reicht. Vielleicht sollte ich nur Aktenzeichen mit rein, ne? Das erleichtert die Zuordnung beim Kostenträger. Aber das reicht. Das ist ein formeller Widerspruch und der muss geprüft werden. Ich kann natürlich, wenn das Sinn macht, auch eine Begründung schreiben. Aber ich muss nicht. Ich muss den auch nicht nachträglich begründen. Die Frist ist gewahrt mit einem Satz. Aber in der Regel habe ich ja irgendwas zu meckern und meine, warum ich einen Anspruch habe, dann kann ich das auch im Widerspruch. Für einen Widerspruch brauchen Sie keinen Juristen zwingend. Es sei denn, es geht um rechtliche Fragen und Sie sind sich nicht sicher. Aber Sie brauchen formell keinen. Sie können das selber machen. So, dann wird dieser Widerspruch geprüft und wie lange dauert so ein Widerspruchsverfahren? Längstens? Wie lange haben die dafür Zeit? 3 Monate. Das ist nämlich das Erstaunliche. Da sind es nur noch 3 Monate, weil der Sachverhalt ja geklärt sein sollte im ursprünglichen Verfahren. Dafür hatten sie ja schon mehr als genug Zeit, nämlich 6 Monate. Also 3 Monate. Und was das Erstaunliche ist, ein Widerspruchsverfahren ist 2-stufig. Und da entstehen auch ganz viele Missverständnisse. Die 1. Stufe ist, dass der Sachbearbeiter, der diesen Antrag abgelehnt hat, den nochmal auf den Schreibtisch bekommt und kriegt den mit dem Widerspruch und wird gefragt, hältst du deine Entscheidung quasi aufrecht? Und der kann die abändern, weil er sagt, ach, das habe ich ja ganz übersehen oder das ist so und so, das würde ich jetzt anders bewerten. Der kann also seinen eigenen Bescheid korrigieren. Tut er das aber nicht, also hilft er dem Widerspruch nicht ab, dann geht er an eine Widerspruchsstelle, das kann ein Widerspruchsausschuss sein oder das kann ein Justiziariat sein, das ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Kostenträgern, und die entscheiden erst letztendlich, über den Widerspruch und erlassen dann auch den Widerspruchsbescheid. Warum das oft zu Missverständnissen führt, oft gibt auch der Sachbearbeiter nach der Prüfung des Widerspruchs, also wenn er das nochmal für sich geprüft hat, einen Bescheid zurück, eine Rückmeldung. Ich habe Ihren Widerspruch geprüft und bin zum Ergebnis gekommen, dass ich dem nicht abhelfen kann. Ja? Und da legen ganz viele Leute einen zweiten Widerspruch ein. Das kann ich mir sparen. Aber oft wird auch diese Stelle genutzt, um die Leute abzuwimmeln. Wir haben Ihren Widerspruch geprüft, sind zum Ergebnis gekommen, wir helfen ihm nicht ab. Bitte nehmen Sie Ihren Widerspruch zurück, anbei die Karte, die Sie bitte zurückschicken. Mache ich das, bin ich dem Widerspruch los. Ja? Dann habe ich ihn zurückgenommen. Aber es ist noch gar nicht richtig darüber entschieden worden, weil richtig darüber entscheiden tut ja die Widerspruchstelle. Und erst von denen bekomme ich einen Widerspruchsbescheid. Da gibt es dann wieder sozusagen einen Widerspruchsbescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. Da habe ich wiederum einen Monat Zeit, Klage einzureichen. Oder wenn keine Rechtsbehelfsbelehrung drauf ist, wiederum ein Jahr. Und auch eine Klage kann ich genauso selbst machen, brauche dafür keinen Anwalt, kann das selber machen, kann ich begründen, kann sie aber auch formell erstmal nur quasi zum Beispiel zum Protokoll des Gerichts geben.
Wenn die Behörde immer wieder neue Fragen stellt und weitere Dokumente oder Gutachten haben will, kann sich das Verfahren ewig verzögern.
Nach 3 Monaten müssen sie entscheiden. Und wenn, also ist ja immer die Frage, was die ja Geld machen, ist eine Mitwirkungspflicht. Ja, aber die ist natürlich erstens nicht endlos und zweitens werden die sich auch irgendwann fragen lassen müssen, warum haben sie nicht alle Fragen, die sie noch haben, gleichgestellt. Darüber kann man sich streiten, aber letztlich muss man sich dann darüber streiten. Und das ist natürlich ein unangenehmes Stilmittel von Kostenträgern.
Kann ich zum Beispiel zustimmen, dass die Behörde sich Informationen direkt bei meinem Arzt einholt?
Nein, ich muss eine Entbindungserklärung dann unterschreiben. Ja, aber vorsichtig. Man kann nämlich auch sich gezielt an die falschen Ärzte wenden. Und da können dann nämlich Informationen zutage treten, die einem gar nicht so weiterhelfen, weil sie uralt sind und so. Also auch das ist kein Allheilmittel. Und ich sollte auch nicht einfach mal alle Ärzte von der Schweigepflicht entbinden. Das kann im Einzelfall notwendig sein. So, was wichtig ist, ob das im Antragsverfahren ist, ob das im Widerspruchsverfahren ist, ob das bei einer Klage ist. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, wie sozusagen diese Verfahren aus der Welt kommen. Erste Möglichkeit ist, ich nehme meinen Antrag zurück, meinen Widerspruch zurück oder die Klage zurück, dann ist Schluss. Zweite Möglichkeit ist, es wird darüber entschieden, rechtsmittelfähig. Also mit einem Bescheid, mit einem Widerspruchsbescheid, mit einem Urteil. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Ja? Das klingt total simpel, hilft aber weiter. Das heißt, ein Antrag, der einmal gestellt ist, über den noch nicht entschieden ist, der läuft noch. Ja, und das ist, wie relevant das ist, kann man vielleicht daran sehen, vor 2 Jahren hat sich ein Flüchtling an uns gewandt, der aber hier einen Aufenthaltsstatus hat. Der hat von irgendeinem Berater in Berlin gesagt bekommen, stell doch mal einen Blindengeldantrag, den kannst du jetzt stellen, weil eben zeitlich befristete Aufenthaltsrecht, den kannst du stellen. Das entsprechende Amt haben gesagt, ach, kennen wir ja aus dem Kriegsgebiet, also Kriegsopferfürsorge, haben es dahin weitergeleitet. Der Antrag war verschwunden, der war weg. Aber er konnte dokumentieren, dass er einen Antrag gestellt hat. Ja? So, und er hat er 2016 gestellt, 2018 kam er zu uns, so lange hat er sich hinhalten lassen. Ende 2019 hat er seine Blindengeldrückzahlung seit 2016 gekriegt. Also weil ein Antrag, der gestellt ist, ist gestellt.
Ein Antrag kann aber nicht rückwirkend gestellt werden.
Grundsätzlich vor jeder Versorgung. Und das mit dem Sachleistungsprinzip und in 2 Monaten, hatte ich ja eben schon gesagt, ich darf erst nach 2 Monaten sozusagen selbst aktiv werden. Dringende Fälle, ganz dringende Fälle. Es gibt jederzeit, zu jedem Zeitpunkt eines Verfahrens, die Möglichkeit, einen Antrag bei Gericht zu stellen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Ja? Wenn etwas besonders dringlich ist und ansonsten droht, ein Recht verloren zu gehen, unwiederbringlich, ne? Bei dem, der Sauerstoff braucht, das Recht auf Leben.
Kann jetzt nicht 6 Uhr.
Ne? Weil, wenn der seinen Sauerstoff nicht kriegt, ist zu spät.
Ja.
Dann kann ich zu jedem Zeitpunkt, also einem Tag oder noch den gleichen Tag, wenn ich einen Antrag stelle, so einen Antrag auch bei Gericht parallel stellen oder eben auch bis einen Tag vor der Gerichtsverhandlung, zu jedem Zeitpunkt. Es muss nur unumgänglich sein, also es muss ganz wichtig sein und es muss ansonsten echt eine Katastrophe drohen. Also wenn mein Daisy Player jetzt kaputt geht und ich höre abends dann immer Harry Potter und wenn ich Harry Potter nicht höre, kann ich nicht schlafen. Ja? Und deswegen brauche ich jetzt natürlich ganz dringend einen Daisy Player, damit ich abends wieder schlafen kann. Da werden Sie dann feststellen, dass Gerichte total unsozial sind und die halten das nicht für dringend. Ne? Was interessiert die meinen Schlaf? Oder meinen Harry Potter? Das reicht nicht. Ja? Es müssen Dinge sein, wo ansonsten richtig was schief geht. Mindestfallhöhe für solche Dinge sind zum Beispiel, dass ich zum Beispiel eine Kostenübernahme für eine blindentechnische Grundausbildung brauche und diese Kurse vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr anfangen. Und es droht, wenn ich diese Kostenübernahme nicht bekomme, dass ich ein Jahr gar nicht vor die Tür komme oder meinen Haushalt selber weiterführen kann. Oder in Hartz IV falle oder was auch immer. Ja, also da muss richtig was dranhängen, es muss richtig eine Katastrophe drohen, sonst kann ich das nicht machen. Weil auch ansonsten sind die Sozialgerichte, also die leiden nicht unter Langeweile, da sind hunderte von Akten davor, die sich quasi schön in der Reihe anstellen und so ein Antrag auf Erlass geht an dieser Reihe vorbei und wenn ein Richter feststellt, das ist nur das Übliche, dann werde ich keine Chance haben. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Einstweiliger Rechtsschutz, ne? Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz.